Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
DRS 2, Zeit für Kontext. Kaum ein anderes Ereignis hat Ende der 60er Jahre die Weltöffentlichkeit so bewegt wie das Massaker von My Lai. Am 16. März 1968 ermordeten US-amerikanische Soldaten 504 vietnamesische Dorfbewohner, Frauen, Männer, Kinder. Das Kriegsverbrechen besiegelte den moralischen Zusammenbruch der Vereinigten Staaten in Südostasien. Auch in Amerika war man entsetzt, als herauskam, wie dieser Krieg tatsächlich geführt worden war. Heute im ersten Teil dieser zweiteiligen Serie hören Sie ein Feature von Michael Marek, unter anderem mit dem letzten Überlebenden von My Lai.
Der Befehl lautete, alle im Dorf zu töten. Alle. Nachdem sie uns in den Bunker gepfercht hatten, bewarfen die Soldaten uns mit Handgranaten und schossen mit Gewehren auf uns.
Ich muss fragen, wie kann es sein, dass ein normaler College-Junge oder einer aus der Nachbarschaft, den wir kannten, so etwas fähig ist?
Und dann sagte mir diese ungebildete 50-jährige Frau, ich gab ihnen einen guten Jungen und die schickten mir einen Mörder zurück.
16. März 1968. Die Sonne geht gerade über dem südchinesischen Meer auf, als Kampfhubschrauber der US-Armee die kleine Ortschaft erreichen. My Lai. 540 Kilometer nordöstlich von Saigon. Soldaten der Charlie Company umzingeln das Dorf, auf der Suche nach Angehörigen des Vietcong, der südvietnamesischen Kommunisten. Der US-Journalist Seymour Hersh wird später die Vorgänge in My Lai rekonstruieren.
What they found was 550 men, women and old children.
Sie stießen auf ungefähr 550 Männer, Frauen und Kinder, die gerade frühstückten. Sie umzingelten diese Leute, teilten sie in drei große Gruppen ein und erschossen sie innerhalb von 5 Stunden.
Soldat Kenneth Hodges.
The order that was given was to kill everybody in the village.
Der Befehl lautete, alle im Dorf zu töten. Irgendwer fragte, ob damit auch Kinder und Frauen gemeint seien, und die Antwort war alle im Dorf.
And the order was everyone.
Der 24-jährige Leutnant William Kelly, Spitzname Rusty, hat das Kommando.
I spent almost a year training for Vietnam.
Ich wurde fast ein Jahr für den Vietnam-Einsatz ausgebildet. Bevor ich zum ersten Mal einen Menschen tötete, wusste ich nicht, worüber alle sprachen. Das Schießen auf Schattenrisse, die Vernichtung mit Gas, den Einsatz von Atomwaffen. Alles, worüber wir redeten, war, dass Menschen andere Menschen umbringen.
All we were talking about is people killing people.
Als das Massaker geschah, war ich 11 Jahre alt.
Pham Thanh Kong überlebt. Er ist der letzte Augenzeuge.
Wir waren 6 Personen in meiner Familie. Als die amerikanischen Soldaten kamen, haben sie 5 von uns getötet. Nur ich blieb zwischen den Leichen meiner Familie am Leben. Wegen der Babys ist jeder schockiert. Babys, die kleinen, unschuldigen Babys.
Leutnant William Kelly.
Natürlich. Wir sind jetzt schon 10 Jahre in Vietnam. Und wenn wir noch weitere 10 Jahre da wären und Ihr Sohn würde von diesen Babys gekillt, dann würden Sie mich anschreien, weshalb haben Sie diese Babys nicht schon damals getötet?
6 mẹ con tôi là được 3 người lính Mỹ là dồn hết xuống một cái hầm.
Wir, Geschwister und meine Mutter, wurden von amerikanischen Soldaten in einen Bunker getrieben. Während des Krieges hatte jede Familie einen Bunker. Nachdem sie uns 6 in den Bunker gefercht hatten, bewarfen uns die Soldaten mit Handgranaten und schossen mit Gewehren auf uns. Meine Mutter und meine kleineren Geschwister waren total zerfetzt, aber mit ihren Körpern haben sie mich beschützt. Ich war verletzt und lag bewusstlos in diesem Bunker zwischen all den Leichen. Nachmittags, nachdem die Amerikaner abgezogen waren, kamen die Bewohner aus den anderen Dörfern und brachten mich in die Notfallaufnahme.
Die Soldaten ziehen weiter zu einem Bewässerungsgraben am Rande des Dorfes. Sima Hirsch.
And at some point they get done and some mother had tucked in the ditch had tucked a little boy under her stomach in such a way that the bullets didn't get to him.
Unten im Graben hatte eine Mutter einen kleinen Jungen so unter ihren Bauch geschoben, dass die Kugeln ihn nicht treffen konnten. Nach einigen Minuten waren Klagelaute zu hören, die lauter und lauter wurden. Dann kam dieses Kind zum Vorschein, über und über besudelt vom Blut der anderen. Es krabbelte nach oben und begann quer durch den Graben wegzulaufen, in Richtung wohin auch immer. Also sagte Kelly zu Meadlow, "Niet ihn um, plug him", sagte er wörtlich. Aber Meadlow antwortete, "Ich kann nicht." Da griff Kelly mit dem Ausdruck äußerster Verachtung nach seinem Karabiner, lief dem Kind nach und schoss ihm in den Hinterkopf.
Ran behind the kid. This is somebody everybody remembered and shot him in the back of the head.
Soldat Frederick Whitmer.
The training came to me, the programming to kill. And I just started killing.
Der Drill hatte gewirkt und ich fing an, einfach zu töten.
Und immer wieder sexuelle Übergriffe gegen Frauen. Routine, Mordfieber und Lust sind dabei kaum zu unterscheiden. Die Vergewaltiger belassen es nicht bei der Schändung. Sie morden und verstümmeln ihre Opfer. General Kenneth Hudson.
It was a massacre. It was this cold-blooded killing.
Es war ein Massaker. Es war kaltblütiger Mord.
Tiere werden abgeschlachtet, Brunnen vergiftet, Häuser und Lebensmittelvorräte in Brand gesteckt. Blutlachen im ganzen Dorf. Die Bewohner mit Bajonetten und Messern verstümmelt. GIs haben Ohren und Köpfe abgetrennt, Kehlen aufgeschlitzt und Zungen herausgeschnitten, Scalps genommen. My Lai ist ein Schlachthaus. Nationalstraße 1, vormittags auf dem Weg nach My Lai. Verkehrsgewühl wie anderswo. Auf der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung Vietnams drängeln sich Mopeds und Lkw. Es ist schwül, die Luftfeuchtigkeit unerträglich. Schulkinder sind auf ihren Fahrrädern unterwegs, die meisten in adretten Uniformen. Die leuchtend roten Pioniertücher um die Hälse geschlungen. Manche tragen Baseballmützen. Vietnam heute. Die Feinde von damals, verantwortlich für Agent Orange und Kindesmissbildung, verändern die Kleiderordnung im sozialistischen Vietnam. In My Lai treffe ich Pham Thanh Cong, der 1968 gerettet wurde.
Mà nhắc là khi đã được các phóng viên báo chí trong và ngoài nước phỏng vấn tôi, thì
wenn mich Journalisten interviewen, kann ich vorher nicht schlafen. Heute Nacht zum Beispiel. Die Bilder der Erinnerung blitzen dann in meinem Gedächtnis auf. Ich höre Bomben einschlagen und weinende Stimmen. Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Ich werde das nie vergessen können und mich immer daran erinnern. Nach der Befreiung hatte ich ein schreckliches Leben. Ohne Kindheit, ohne Vater und Mutter. Ich lebte bei Verwandten in verschiedenen Dörfern. Die Regierung schickte mich in die Schule bis zu dem Tag, als der Süden endgültig besiegt war. Später besorgte man mir eine Beschäftigung in der Heimat.
(1992)
als man meine Voraussetzungen und meine Umstände als Waise überprüft hatte, schickte man mich hierher. Man hielt mich für geeignet und betraute mich mit der Leitung der Gedenkstätte. Und hier bin ich bis heute tätig.
Chuyển tôi về là phụ trách quản lý cái di tích này từ năm 1992 đến nay. Và khi mà đây là trách nhiệm.
Die letzten Kilometer nach My Lai geht es vorbei an Lehmhütten im Schatten mächtiger Bambuswedel mit Kokospalmen und Wasserbüffeln. und immer wieder grünschimmernde Reisfelder, begrenzt durch kleine Dämme und schmale Wasserläufe. Eine ländliche Idylle, My Lai. Mitten im Dorf liegt die Gedenkstätte.
Das Son My Museum wurde 1975 vom vietnamesischen Volk und den Bewohnern von My Son erbaut. Anfang 1976 wurde es zur Benutzung freigegeben.
An der Toreinfahrt ein kleines Wärterhäuschen, dahinter liegt ein großer Vorplatz. Hier am Eingang empfängt mich Pham Thanh Kong. Das Kind von damals arbeitet heute als Museumsdirektor. Ein hagerer Mann steht mir gegenüber. Wir begrüßen uns. Mir fallen seine Augen auf, kleine dunkle Augen, die mir unnahbar scheinen, undurchdringlich. Bezeugen Sie das Grauen, die Verwundungen, nach denen ich suche? Verletzungen, die äußerlich nicht sichtbar sind?
Đây là trách nhiệm mà cũng là vừa là
Es ist meine Pflicht, von den Verlusten und den Schmerzen unseres Volkes zu erzählen und von unseren Einzelschicksalen. Jetzt, wo Sie mich befragen, zerreißt es mir das Herz. Es ruft in mir Gewissensbisse hervor, überlebt zu haben. Aber es ist meine Pflicht, Ihnen von dem Massaker zu berichten, damit Sie es verstehen können und Anteil an unserer Trauer haben und an der unseres Volkes.
Để bạn hiểu biết và chia buồn cho với bản thân tôi và với nhân dân của chúng tôi ở đây.
Wir betreten sein kleines Büro, begleitet von einer vietnamesischen Dolmetscherin, die das Interview übersetzt. Ist das der Grund dafür, dass Pham Thanh Kong mir so unnahbar erscheint? Herzklopfen vor der nächsten Frage. Selbstbewusst antwortet Pham Thanh Kong. Mit wenigen Gesten, freundlich, im leuchtend blauen Hemd und frisch rasiert. Ein höflicher Mensch und aufmerksam. Strenge, fast militärische Ausstrahlung, denke ich, jemand, der pathetisch von der Trauer seines Volkes erzählt. Auswendig gelernte Floskeln? Oder ist die Übersetzerin schuld? Pham Thanh Kong serviert uns Tee mit Keksen und erzählt vom Mittelpunkt seines Lebens, der Gedenkstätte in My Lai.
Nói chung là sau khi đó thì chúng tôi đã hoàn chỉnh và có nâng cấp cái di tích này thì chúng tôi bắt đầu là tôn tạo.
Nachdem wir das Museum erneuert und restauriert hatten, fingen wir an, die Ausstellungsobjekte wieder aufzubauen. Darunter sind viele Bilder, die wir aus anderen Orten bekommen haben. Ausländische Freunde haben uns Materialien gegeben. Wir haben sie ausgestellt, damit die Besucher das Leid der Kriegsjahre mit uns teilen können, als das amerikanische Militär 504 Zivilisten getötet hatte.
Am Museumseingang hängt eine riesige schwarze Gedenktafel, die eingravierten Namen der 504 Ermordeten, schwarz auf weiß. Daneben Schautafeln, die vom Massaker am 16. März 1968 berichten, amerikanische Beutewaffen, Plakate und lebensgroße menschenähnliche Puppen, kostümiert mit historischen Uniformen, GIs, die ihre Maschinengewehre anschlagsbereit in der Hand halten, Soldaten, die im nächsten Moment vietnamesische Bauern erschießen werden. Eine gestellte Szene wie aus dem Naturkundemuseum.
Außer den Vietnamesen gibt es auch internationale Besucher. Die meisten sind Amerikaner, Kriegsveteranen, Studenten und Wissenschaftler. Es kommen aber auch Engländer, Australier, Franzosen, Holländer, Japaner, Chinesen und Koreaner.
Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Knapp 40.000 Besucher sind es jährlich, die meisten davon Vietnamesen. Umgerechnet einen Franken kostet der Eintritt. Die Gedenkstätte gehört zu den größten Gebäuden des Ortes. Überall hängen riesige Fotos von Opfern und Tätern. Eines zeigt Herbert Carter, der einzige US-Soldat, der beim Blutbad in My Lai verwundet wurde. Carter hatte sich selbst in den Fuß geschossen, um vom Fronteinsatz beurlaubt zu werden. Aber es gab noch andere, die mit dem Morden nicht fertig wurden. Im Nebenraum referiert eine Museumsführerin über den Vietnamkrieg. Beim Gang durch die Gedenkstätte entdecke ich die Fotografie einer alten Vietnamesin. Vom Rand her schiebt sich eine Gewehrmündung ins Bild, berührt die Schläfe der Frau. Die Kugel kann ihr Ziel nicht verfehlen. Sie wird sterben. Und sie starrt ein letztes Mal ins Objektiv der Kamera. Todesangst. Der Schütze ist unsichtbar, anonym. Der US-Fotograf Ronald Häberle hatte auf den Auslöser gedrückt. Das Bild gehört zu den bekanntesten des Krieges. Millionenfach wurde es gedruckt und hängt in vielen Museen Vietnams, auch am Tatort My Lai.
Die Besucher kommen, um die Massengräber zu besichtigen und die noch erhaltenen Fundamente der Häuser. Und sie sehen die Bilder, auf denen die Wahrheit des Massakers gezeigt wird. Viele reagieren mit Abscheu. Das gilt für die ausländischen Besucher, die amerikanischen Studenten, die fortschrittlichen Amerikaner und die Kriegsveteranen. Sie missbilligen diese Schreckenstat, die von den grausamen Händen der Amerikaner an Frauen und Kinder verübt wurden. Sie sind alle unschuldig gestorben.
Dem US-Militär gelingt es über 18 Monate lang, die Ermordung der Dorfbewohner von My Lai zu verheimlichen. Dann meldet am 6. September 1969 die Nachrichtenagentur Associated Press, ein Armeeoffizier sei des Mordes an einer unbestimmten Zahl von Zivilisten beschuldigt worden.
Die amerikanischen Medien haben nicht darauf reagiert. Sie haben, um es salopp zu formulieren, diese Meldung verschlafen oder aber keinen großen Wert darauf gelegt.
Der Politologe und Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung, Bernd Greiner.
Dass es überhaupt zu einem Medienskandal wurde, war weniger den großen Redaktionen wie New York Times oder Washington Post oder wer auch immer geschuldet, sondern geht auf die Initiative eines einzelnen Journalisten zurück, Seymour Hersh.
I learned about this a year and a half later.
Ich erfuhr davon anderthalb Jahre später und machte mich an die Arbeit. Es war ziemlich schwierig, diese Geschichte zu publizieren.
Seymour Hersh, der seine Karriere als Polizeireporter begonnen hatte, später einige Monate auch bei der New York Times war, aber im Großen und Ganzen von seiner ganzen Arbeit her die Tradition des investigativen Journalisten vertritt. Eine Tradition, die auch verbunden ist mit der Haltung, auf eigene Faust zu arbeiten, sich nicht der Verwertungslogik großer Zeitungen und anderer Medien zu unterwerfen, sondern im Grunde genommen seine Unabhängigkeit zu bewahren und darüber auch eine gewisse Unbestechlichkeit.
Hersh beginnt zu recherchieren, was in My Lai vor sich ging, und er macht sich auf die Suche nach den Mitgliedern der Charlie Company.
Anyway, I found Kelly and we talked for 5 hours. Scared kid, dumb.
Schließlich fand ich Kelly und wir haben 5 Stunden miteinander geredet. Er war wie ein verängstigtes Kind und ziemlich schweigsam. Aber im Verlauf des Gesprächs erzählte er mir von der Anzahl der Toten, von den Leuten, die ihn mit dem Einsatz betraut hatten, verteidigte sein Vorgehen mit der Anwesenheit des Vietcong und dass er Befehle auszuführen hatte. Ich bekam genug Informationen, fuhr nach Hause und fing an zu schreiben.
But nonetheless, he gave me enough so that I can go back and write. And I did.
Don't know just where I'm going.
Seine ersten Recherchen bietet Hersh dem Life Magazine an und anderen Zeitschriften. Alle lehnen ab oder nehmen die Hinweise auf das Kriegsverbrechen nicht ernst. Bernd Greiner.
Es war eine Art Selbstverblendung, die zu tun hat mit institutionellen Mechanismen, mit dem stetigen Schielen auf Auflagenzahlen, mit dem stetigen Schielen auf Renommee, mit der beständigen Angst, wegen kritischer Berichte keine Akkreditierung mehr im Weißen Haus, im State Department oder im Pentagon zu bekommen. All diese kleinen Mechanismen der alltäglichen Korruption verdichten sich irgendwann zu einem Muster, die diejenigen abstraft, die sich ihrem ursprünglichen Auftrag verpflichtet fühlen und jene prämiert, die den Vorgesetzten oder wem auch immer Honig und Bart schmiert.
Am 13. November erscheint ein erster Artikel von Hersh, gleichzeitig in 35 US-amerikanischen Zeitungen. Der Anlass? William Kelly ist verhaftet worden. Weitere Zeitungsberichte folgen.
Nach 2 Wochen, in denen ich mit 5 oder 6 Leuten gesprochen und 2 Artikel geschrieben habe, beschränkt der Rest des Pressekorps sich immer noch darauf, mir zuzugucken. Sie kaufen meine Artikel, aber sie unternehmen keinerlei Eigenrecherchen. Sie warteten einfach ab. Ich kenne mich ein wenig aus und weiß, dass da eine gewisse Passivität herrscht.
Schließlich erscheinen erste Fotos in den Medien. Fotos, die der Armeefotograf Ronald Häberle während des Massakers gemacht hatte. Die Öffentlichkeit bekommt Berge von Leichen zu sehen, gefolterte und verstümmelte Körper. Die US-Amerikaner sind schockiert, GIs von den Medien entlarvt als eine Bande von Massenmördern.
One of the boys who shot a great deal was a farm boy named Paul Meadlow from a small town called New Goshen, Indiana, chicken farm.
Einer hatte besonders eifrig geschossen, ein Bauernjunge namens Paul Meadlow. Sein Intelligenzquotient war nicht besonders hoch. Man hatte ihn eingezogen und an die Front geschickt, so etwas passiert, auch in Demokratien.
This is what happens in democracy.
Eines der eindrücklichsten Interviews, die in diesem Zusammenhang geführt worden sind, wurde gegeben von einem Soldaten, Paul Meadlow, der Ende 1969 aus der Armee entlassen in die USA zurückkehrte und vor laufenden Kameras zu bester Sendezeit auf CBS eingestanden hat, dass er dabei war, dass er schockiert ist, dass er entsetzt ist darüber, dass er nichts verschweigen will, auch nichts entschuldigen will und der in allen Einzelheiten geschildert hat, was an diesem Tag vor sich gegangen ist.
Paul Meadlow from a small town called New Goshen, Indiana. And I knew that and I just called. I'm on the phone like a madman.
Paul Meadlow stammt aus einer Kleinstadt in Indiana. Ich habe wie verrückt herumtelefoniert und finde eine Telefonnummer, rufe an. Eine ältere Frau mit Südstaaten-Akzent meldet sich. Ich sage ihr, ich bin Reporter, ich möchte mit ihrem Sohn sprechen. Sie sagt, ich weiß nicht, ob er mit Ihnen sprechen wird. Ich erkläre, morgen bin ich da, ich komme per Flugzeug. Schließlich finde ich diese armselige Hühnerfarm. Ich fahre auf den Hof und die Frau kommt heraus. Ich bin der Reporter, stelle ich mich vor. Ist Ihr Sohn da? Sie sagt, ja, und ich frage, kann ich mit ihm sprechen? Ich weiß nicht, antwortet sie, das hängt von Ihnen ab. Und dann sagt mir diese ungebildete 50-jährige Frau, ich gab Ihnen einen guten Jungen und die schickten mir einen Mörder zurück.
This uneducated 50-year-old woman, she says to me, I gave them a good boy and they sent me back a murderer.
Verteidigungsminister Melvin Lurt erklärt, er sei erschüttert und angewidert. Der Pressesprecher von US-Präsident Richard Nixon bezeichnet das Verbrechen in My Lai als abscheulich für das Gewissen aller amerikanischen Menschen, während Leutnant William Kelly sich verteidigen muss.
Eine der größten Tragödien meines Lebens ist es gewesen, militärische Operationen ausgeführt zu haben für eine Sache, die ich nicht kannte. Dazu kamen die Verletzungen und die Frustration darüber, keinerlei Vorstellungen gehabt zu haben, warum ich tat, was ich tat.
US-Veteranen werfen ihre Orden über den Zaun des Weißen Hauses. Andere ziehen zum Kongress und legen dort ihre Auszeichnungen nieder. Viele US-Amerikaner fordern das Ende des Vietnamkrieges. Am 31. März 1971, 3 Jahre nach dem Massaker, verurteilt ein Militärgericht William Kelly zu lebenslanger Haft. In der Begründung wird von vorsätzlichem Mord an, Zitat, menschlich-orientalischen Wesen gesprochen.
Kelly-Urteil widerlich.
William Kelly bleibt der einzige seiner Einheit, der für das Massaker verurteilt wird.
Das Urteil stinkt.
Keiner der ranghohen Militärs, wie zum Beispiel Colonel Henderson und General Custer, Augenzeugen des Blutbades, werden zur Verantwortung gezogen.
Leutnant Kelly sollte einen Orden bekommen.
Dabei ist My Lai keineswegs die Tat eines Einzelnen gewesen. Etwa 120 Soldaten und Offiziere waren an dem Massaker beteiligt.
Sein Leben wurde zerstört, weil er für sein Land in den Krieg zog.
Die Vertuschung des Massakers durch die Armeeführung, die manipulierte Zahl der Ermordeten, die Vernichtung von Akten, die Einschüchterung von Zeugen, all das wird öffentlich und bleibt doch folgenlos.
Free Kelly.
My name is William Kelly. I'm a soldier of this land. I've tried to do my duty and to gain the upper hand. But they've made me out a villain. They have stamped me with a brand as we go marching on.
Kelly erhält über 10.000 Fanbriefe mit immer dem gleichen Inhalt. Er diene als Sündenbock, sei ein Bauernopfer und müsse für die Fehler der Militärs und der Regierung herhalten.
Man hat nicht gesagt, er wäre unschuldig, sondern man hat sich auf das Argument versteift, er hat etwas gemacht, was in jedem Krieg vorkommt. Und wenn man jemanden verurteilt, und das ist die interessante Pointe, dann hätte man die Armeeführung und die politische Führung verurteilen müssen. Denn die haben Rekruten oder junge Offiziere wieder ihren Willen in einen Krieg gezwungen.
US-Präsident Richard Nixon begnadigt den Offizier nach kurzer Haft. Die wenigen Überlebenden aber, wie Pham Thanh Cong, sind für ihr Leben gezeichnet.
Nói chung là trong những năm tháng chiến tranh là sau cái vụ thảm sát này, giả sử như là bản thân của chúng tôi và những người.
Nach Kriegsende hassten wir die Amerikaner sehr. Nach dem Massaker versuchten wir sie zu schlagen, um für die Verwandten Rache zu nehmen, für das Volk, für unsere Eltern und Geschwister. Aber heute, in der Zeit des Friedens und der Öffnung, pflegen wir freundschaftliche Beziehungen. Wir Vietnamesen vergessen das Alte und schließen ab mit der Vergangenheit. Wir schreiten auf dem neuen Weg der Zukunft voran, indem wir den Frieden des Landes, die soziale Gerechtigkeit und die soziale Demokratie bewahren.
Ich besuche Pham Thanh Cong und ich besuche My Lai auf der Suche nach, wonach eigentlich? Ruinen gegen das Vergessen? Trauernden oder hassenden Zeitzeugen? Bildern, um die Vergänglichkeit zu besiegen? Heute fotografieren hier am Tatort Touristen, Kriegsveteranen, Schüler und Journalisten. Eine Landschaft von 504 Toten. Bedächtig gehe ich umher und allmählich begreife ich, das ist der Ort, an dem My Lai einmal stand. William Kelly lebt seit 1974 in seiner Heimatstadt Columbus. Seymour Hersh gewann mit seiner Geschichte über das Massaker den renommierten Pulitzerpreis. Kürzlich hat der Journalist die Folterung im irakischen Gefängnis von Abu Ghraib enthüllt. Pham Thanh Cong lebt heute mit seiner Familie in My Lai und arbeitet als Museumsdirektor der Gedenkstätte. Einen Ausgleich für sein Leiden hat er von den USA bis heute nicht erhalten.
Wir fordern auch nichts dergleichen. Wir haben keine Unterstützung und keine Entschädigung von den Amerikanern erhalten, so sieht es aus.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end.
Das Massaker von My Lai, ein Feature von Michael Marek. Sie können diese Sendung nochmals hören im Internet unter www.drs2.ch. Morgen im zweiten Teil gibt der Gewaltforscher und Amerikanist Bernd Greiner Einsichten in bisher nicht veröffentlichte Akten über den Vietnamkrieg. Unter anderem zeigt er, dass die Entgleisungen dieses Krieges durchaus geplant waren.